Deutschlandfunk. Der Tag.
Als eine Frau, die gerade ein Kind geboren hat, brauche ich etwas zu essen. Zurzeit bekomme ich keine Hilfe. Von allen Seiten sind wir eingeschlossen. Das hat Einfluss auf meine Gesundheit, meine Fähigkeit zu stillen. Wenn es keine gesunde Milch gibt, hat das schlechte Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes.
Ums nackte Überleben geht es für Hunderttausende, die sich vor Israels Krieg gegen die terroristische Hamas in den Süden des Gazastreifens geflüchtet haben. Besonders hart aber ist die katastrophale Versorgungslage für Schwangere und für junge Mütter. Unterstützt werden sie unter anderem von Ärzte ohne Grenzen. Eine Krankenschwester aus Berlin erzählt uns gleich, was sie 3 Wochen lang in der letzten Entbindungsklinik von Rafah erlebt hat.
Den Bericht des Bundesrechnungshofs habe ich zur Kenntnis genommen, mehr aber auch nicht.
Und dann geht es heute noch um einen reichlich genervten Wirtschaftsminister. Bei der Energiewende sei die Ampelregierung nicht auf Kurs, zu langsam, zu teuer und auch zu unsicher. So steht es in einem Sonderbericht der Behörde, kann Robert Habeck allerdings überhaupt nicht nachvollziehen.
Wir setzen das, was jahrzehntelang, muss man ja sagen, verbammelt und verstolpert wurde, jetzt um. Also ich sage nicht, dass wir durch sind, aber zu sagen, die Bundesregierung tut nicht genug, die Energiepreise runterzubringen, die Energiesicherung umzusetzen, den CO2-Ausstoß zu reduzieren, ist eine erstaunliche Wahrnehmung, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat.
Wer hat also recht, frage ich später meinen Kollegen Georg Ehring aus unserer Redaktion Umwelt und Verbraucher. Das ist der Tag für diesen 8. März 2024. Ich bin Jasper Barenberg. Irak, Jemen, Tansania. Anja Betzold war für Ärzte ohne Grenzen schon in einigen Krisen- und Konfliktgebieten im Einsatz. Vor 6 Wochen hat sie sich jetzt zum ersten Mal auf den Weg in den Gazastreifen gemacht, über Ägypten und dann weiter an den Grenzübergang in Rafah.
Also als ich über die Grenze gekommen bin, das war auch schon etwas aufregend für mich. Also natürlich, ne, man sieht vorher die ganzen Bilder und denkt, wie wird es jetzt wirklich sein? Ich hatte keine Angst, aber ich war schon aufgeregt, definitiv. Und als ich über die Grenze kam, war es erstmal relativ leer. Und ich dachte auch, wo sind denn jetzt die ganzen Menschen? Das hat sich dann aber sehr schnell geändert, weil der Grenzübergang auch mehr Richtung Ost-Rafah liegt. Und da waren schon kaum noch Leute. Die sind alle Richtung Westen, immer weiter ja, Richtung West-Rafah und Küste gezogen, weil klar war, dass es da etwas sicherer für sie ist. Und das hat sich dann auch sehr schnell geändert. Und auf einmal waren wir und fuhren halt mit dem Auto wirklich durch wahnsinnig viele Menschen, die überall waren, auf der Straße, versuchen irgendwie ein alltägliches Leben aufrechtzuerhalten, haben welche, also ich habe da so einen Friseurladen gesehen, wo ich dachte, was, also auch so Zeltplanen gemacht und Leute, die was verkaufen, die Brot herstellen und es ist eine wirklich interessante Szenerie, wenn man da reinkommt.
Ist es ein bisschen überwältigend?
Es ist total überwältigend und auch etwas, was ich vorher tatsächlich so noch nicht gesehen habe. Das sind ja so viele Menschen auf sehr engem Raum. Ja? Also es gibt eigentlich keinen Platz mehr, wo man hin kann. Also stellen Sie sich so ein Berliner Hauptbahnhof vor, irgendwie so zur Stoßzeit. Und wieso ist die ganze Stadt? Ja, man muss eigentlich sich überall durchschlängeln, um irgendwo hinzukommen.
Und wenn Sie sagen wir, über wen sprechen wir da außer über Sie?
Über unsere Leute, die da arbeiten? Alle. Also alle Menschen geht das so. Also bei mir war es immer unser Fahrer, meine Übersetzerin, ich im Auto, das andere Ärzte ohne Grenzen-Team, das auch mitgefahren ist. Ne? Und genau, und dann auch unser nationaler Leute, mit denen wir zusammengearbeitet haben, die, also teilweise sind wir im Auto gefahren, meistens allerdings nicht. Die sind so mit Eselkarren gekommen. Ja, Eselkarren waren auch, glaube ich, vorher schon im Gaza sehr verbreitet und werden immer noch als Transportmittel benutzt da.
Also Sie sind im Team quasi unterwegs gewesen.
Und wir sind im Team, genau. Genau, aber jeder irgendwo anders eingesetzt. Wir waren ja nur ein paar Leute, nur 5 Menschen und ich war alleine zum Beispiel in dem Geburtskrankenhaus. Ich war die einzige sozusagen internationale Hebamme da.
Da reden wir über das, wenn ich das richtig gelesen habe, Al-Emirati-Krankenhaus, ein Entbindungskrankenhaus. Das ist auch in Rafah?
Genau, das ist in Rafah. Das ist das einzige Geburtskrankenhaus, was es in ganz Gaza noch gibt. Und das ist die einzige Möglichkeit auch für die Frauen zur Entbindung irgendwo hinzugehen, ist dieses Krankenhaus.
Und dann kommen Sie dort also an, stelle ich mir jetzt vor, werden da abgesetzt, werden da in Empfang genommen. Wie ging es dann weiter, als Sie da zum ersten Mal waren und sich einen Eindruck darüber verschafft haben, wie diese einzige Entbindungsklinik funktioniert, überhaupt noch funktionieren kann.
Ja, da hat sich das so fortgesetzt. Natürlich, wenn ich vorher schon so viele Menschen gesehen habe, überall war das im Krankenhaus nochmal um einiges schlimmer, weil das Krankenhaus natürlich eine feste Struktur ist und Menschen versucht haben, da auch Schutz zu finden, ja, die alle keine Unterkunft mehr haben. Das heißt, das ganze Krankenhausgelände und auch im Krankenhaus war voll von Menschen, ja, die da auch übernachtet haben und einfach am Tage sich aufgehalten haben, weil sie ja, irgendwo hin mussten. Und das hieß auch, dass Frauen, die zum Kreißsaal gelangen wollten, über diese ganzen Menschen teilweise rübersteigen mussten und überhaupt Schwierigkeiten hatten, überhaupt bis zum Kreißsaal zu kommen.
Wir haben ja hier im Deutschlandfunk und überall in den Medien natürlich in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, muss man sagen, viel über die wahrlich katastrophalen Verhältnisse für die Menschen dort insgesamt gehört, aber speziell natürlich auch, wenn es um medizinische Versorgung geht, der Palästinenserinnen, der Palästinenser im Gazastreifen. Wie müssen wir uns die Bedingungen jetzt in diesem Krankenhaus vorstellen für Frauen, die schwanger sind, für Frauen, die entbinden, für Frauen, die entbunden haben und ihre Säuglinge betreuen?
Also erstmal müssen Sie sich vor allem vorstellen, dass das einzige Krankenhaus ist, was es noch gibt, wo man hingehen kann. Ja, also die Frauen haben keine Wahl. Sie können, wenn sie ins Krankenhaus wollen, nur dorthin gehen und müssen damit rechnen, dass es voll ist. Die Zahlen sind so, dass das Emirati Hospital früher vor dem Krieg 20 Entbindungen am Tag hatte, inklusive Kaiserschnitte. Und als ich da war, 100 Entbindungen an einem Tag. Und Sie können sich vorstellen, was das macht. Also es gibt Krankenschwestern da, es gibt Ärzte da, die Tag und Nacht wirklich arbeiten, aber die Kapazitäten sind überhaupt gar nicht da. Es gab nur 5 Entbindungsbetten in 2 Räumen. Die haben auch gar nicht genügend Räume. Das heißt, die Frauen konnten erst in den Kreißsaal gehen, wenn sie kurz davor waren, ihr Kind zu bekommen. Dann waren sie in diesem Kreißsaal und es gab überhaupt keine Privatsphäre, weil natürlich die nächsten Frauen schon reinkamen, der nächste Arzt reinkam, die nächste Ärztin reinkam und die nächste Krankenschwester, und sie waren immer zu diesen Menschen ausgesetzt, die alle zugeguckt haben, wie sie ihr Kind bekommen hat, wenn sie denn überhaupt das Glück hatte, auf eins dieser Kreißbetten zu kommen. Ja, manche haben auch wirklich ihr Kind dann irgendwann auf dem Flur bekommen, ja, weil einfach kein Platz mehr war. Und das war die Situation für die Geburt und dann natürlich genau das gleiche Problem danach. Die Frauen wurden am Anfang tatsächlich direkt nach der Geburt nach Hause entlassen, weil das Krankenhaus keine Kapazitäten hatte, sich um sie zu kümmern. Also auch kein Platz, keine Betten. Und das war ja auch dann unsere Aufgabe als Ärzte ohne Grenzen. Wir haben mit ihnen zusammen gesprochen, wo brauchen sie Hilfe? Und sie haben dann gesagt, könnt ihr euch sozusagen um die Wochenbettstation kümmern, dass die Frauen nicht sofort wieder nach Hause gehen, sondern dass einer da ein Auge drauf hat und sich um die Frauen kümmert nach der Geburt.
Und dafür hatten Sie Materialien dabei und dafür hatten Sie Kapazitäten, um das ein Stück weit besser zu gestalten, als das jetzt ohne Sie möglich gewesen wäre?
Ja, wir arbeiten viel auch mit Material, also wir, sage ich dann, unser Team, ne? Wir haben ja auch einen Logistikmenschen dabei, der sich vor allen Dingen um so Bausachen kümmert. Die versuchen dann mit Materialien, die sie noch vor Ort finden, was zu bauen. Wir haben so eine kleine Station mit 26 Betten aufgebaut für die Frauen zum Aufnehmen und versucht zu finden, wo man noch Betten findet, wo man irgendwelche Sachen findet, weil das ist natürlich auch nichts, was wir jetzt so eingeflogen haben. Also geflogen sowieso nicht, sondern mit den LKWs. Und Sie wissen ja, dass die Hilfsgüter alle draußen stehen an der Grenze und viele nicht reinkommen. Mhm. Und als ich da war, ich war die zweite Hebamme, die im Einsatz dort war, hatte ich das große Glück, dass unser erster LKW sozusagen mit Sachen noch reinkam und wir mit diesen Materialien noch leben konnten und arbeiten konnten. Und als ich gegangen bin, war klar, dass da noch ein paar Autos draußen stehen, LKWs draußen stehen und warten, reinzukommen. Ja.
Hatten Sie bei Ihrer Arbeit das Gefühl, stelle ich mir vor, Sie können die Situation wenigstens ein bisschen erträglicher machen, ein Stück weit verbessern? Hatten Sie manchmal auch den Eindruck, hier stoßen wir definitiv an Grenzen dessen, was wir tun können, um zu helfen?
Ja. Definitiv. Und das ist auch das Gefühl, was einem oder was mich beschäftigt, als ich wieder gegangen bin. Wir hatten immer das Gefühl, nicht genug Zeit zu haben, um da zu sein. Es ist gar nicht so die Arbeit, ne? Also die Ärztinnen dort vor Ort und die Krankenschwestern, die wissen, was sie zu tun haben. Die brauchten natürlich ein bisschen Hilfe und Unterstützung, weil sie sich zum Beispiel mit so Neugeborenen nicht auskannten. Aber die machen ja den Job, ne? Die machen das da. Und wir waren vor allem da, um so ein bisschen auch dieses Leid mit abzufangen, ne? Und einfach zu wissen, da kommt jemand mit frischen Ideen und frisch zu ihnen und kann einfach auch mal zuhören und kann sich das anhören und kann einfach helfen und da sein. Und das habe ich auch häufig von den Frauen zurückgekriegt, dass die fanden das toll, dass sie sagen, sie sind nicht vergessen, sie fühlen sich nicht vergessen, wenn sie sehen, es kommen Leute aus anderen Ländern hierher, um ihnen zu helfen. Ja, das gab ihnen so ein Gefühl, so, oh, da gibt es draußen noch Menschen, die an uns denken. Das war toll.
Ja, stelle ich mir sehr bildlich vor. Gab es dann auch den Moment, wo Sie eine Patientin hatten, eine Frau, um die Sie sich gekümmert haben, wo Sie dachten, die müsste jetzt hier bleiben, aber jetzt muss ich sie rausschicken in, ich weiß nicht, ein Flüchtlingslager, in eine Zeltunterkunft, in das Chaos, was draußen noch viel größer ist als drinnen?
Ja, das hatte ich eigentlich jeden Tag. Also beide Seiten tatsächlich. Einmal Frauen, die, wo ich dachte, jetzt bleiben sie doch noch hier, die ganz schnell wieder aus dem Krankenhaus raus wollte, weil auch den Frauen bewusst war, dass das Krankenhaus kein sicherer Ort für sie ist. Also die haben das mitgekriegt, dass Krankenhäuser auch bombardiert wurden und kein sicherer Ort ist. Und sie wollten tatsächlich manchmal schneller wieder aus dem Krankenhaus raus, um dann in ihren Zeltunterkünften zu sein oder unter ihren Plan. Das war für mich zum Anfang auch schwer zu verstehen, aber ich habe dann verstanden, woher das kommt. Und natürlich auch Frauen zu entlassen, wir haben ja nur eine Momentaufnahme, die sind nach einer normalen Entbindung ganz häufig 4 bis 6 Stunden nach der Geburt gegangen, nach dem Kaiserschnitt nach 24 Stunden. Und wir haben sie natürlich nur entlassen, wenn wir das Gefühl hatten, okay, im Moment geht es dem Kind und der Frau gut, aber wir haben keine Ahnung, wie geht es ihnen in 1-2 Tagen. Okay, das ist ein furchtbares Gefühl.
Ja, weil sie auch keine Möglichkeit hatten, in der Zeit dann mal dorthin zu gehen, wo die Frauen wieder zurückgegangen waren in ihre, wie auch immer, Unterkunft danach, um nochmal zu sehen, wie es ihnen jetzt eine Woche später geht. Diese Möglichkeit gibt es quasi gar nicht.
Also wir haben ihnen angeboten, weil wir hatten neben dem Krankenhaus auch noch eine Klinik, so für Outpatients, also wo sie auch für Schwangeren Vorsorge hinkamen. Und wir haben den Frauen auch eine Karte mitgegeben und haben gesagt, sie sollen nach 6 Wochen spätestens, aber wenn irgendwas ist, früher in diese Klinik kommen. Und wir haben am Ende dort, wo die meisten Menschen leben, in Almawasi, das ist halt vorne am Strand, am Strand klingt so schön, aber ist nicht so schön, in diesen Zeltlagern, da haben wir angefangen, eine neue Klinik noch zu eröffnen und wurden da oder haben vor, dort auch die ganzen Wochen, also Wochenbettbetreuung sozusagen mit zu übernehmen. Aber natürlich, wir schaffen das nicht, da reinzugehen, auf gar keinen Fall, nein.
Jetzt gibt es diese andere Seite des Krieges dort im Gazastreifen, des Krieges Israels gegen die Hamas, und die bedeutet Militäroperationen auch im Süden des Gazastreifens in und um Rafah, die bedeutet Luftangriffe. Wie nah sind Sie dem Krieg gekommen?
Also ich sage immer, ich habe die Auswirkungen dieses Krieges erlebt, jeden Tag den direkten Krieg, so dass jetzt Bomben fliegen, während ich arbeite. Das habe ich zum Glück noch nicht erlebt. Oder Bodentruppen, weil das war zu dem Zeitpunkt in Rafah, fing das gerade so an. Wir haben aber von unserem Haus, wo wir gewohnt haben und übernachtet haben, haben wir die Angriffe auf Khan Yunis miterlebt, weil das relativ dicht an Khan Yunis war. Und gerade in der Nacht sind da ja immer sehr viele Bomben geflogen.
Am Anfang haben Sie gesagt, Sie hatten keine Angst, als Sie dort über diesen Grenzort gekommen sind, in den Gazastreifen. War das dauerhaft so oder hat sich doch hin und wieder das Gefühl eingeschlichen, das ist ein Kriegsgebiet hier und auch ich, auch meine Sicherheit ist in Gefahr?
Ich habe das, glaube ich, wie wir alle, verdrängen wir das so ein bisschen da. Ich glaube, das ist auch so unsere Überlebensstrategie. Und ich kenne das ja von anderen Einsätzen mit Ärzte ohne Grenzen. Wir haben ein gutes Sicherheitssystem und auf das muss man sich irgendwie verlassen. Also ich kann da nicht den ganzen Tag drüber nachdenken. Die Situation wurde jeden Tag neu bewertet. immer wieder wurde die Frage gestellt, ist die Sicherheit noch gegeben, dass wir arbeiten können? Können wir noch ins Krankenhaus fahren oder nicht? Darauf habe ich mich so ein bisschen verlassen. Aber natürlich, wenn die Bomben über einen rüberfliegen und zum Anfang denkt man wirklich, das ist in einem Vorgarten, dann hört man, nee, das ist 4 Kilometer entfernt und irgendwie registriert man dann auch, okay, das ist nicht hier, aber das, einen sicheren Ort gibt es da nicht. Ne? Also das, natürlich kommt da auch irgendwann Angst.
Und lernen Sie irgendwie damit umzugehen in dieser Zeit? Welchen Blick haben Sie auf die Menschen um Sie herum, die das Wochen und Monate ertragen müssen, ein Leben mit dieser Gefahr für die eigene Existenz, wenn man so will?
Ja, die Menschen sind hochgradig traumatisiert. Man merkt es eben auch, wenn man durch die Straßen fährt oder läuft, dass sie sehr angespannt sind. Ne? Ein Hupen zu viel im Auto und die Leute werden also schreckend zusammen. Ne? Und sie versuchen genauso wie wir auch, das natürlich zu verdrängen, weil sonst gehen sie ein mit diesem Gefühl. Aber ja, man merkt es den Menschen sehr, sehr, sehr an. Ja? Viele wurden ja schon inzwischen 2 oder 3 Mal vertrieben und wissen jetzt eigentlich nicht mehr, wo sie noch hin sollen.
Frau Betzold, viele Hilfsorganisationen beklagen ja immer wieder Zugangsbeschränkungen, die es schwer machen, für Hilfsorganisationen eigentlich ihre Arbeit zu tun dort. Ich hatte bisher nicht das Gefühl, dass das ein Problem für Sie war, wollte Sie aber gerne fragen. Haben Sie das erlebt? Ist das auch Ihr Eindruck? Oder gab es Kontakte zur israelischen Seite, zur Seite der palästinensischen Behörden, dort der Krankenhaus, der Gesundheitsbehörde?
Zur israelischen Seite nicht, weil die waren zurzeit, also als ich da war, ja nicht in Rafah, jedenfalls nicht, dass ich sie gesehen hätte. Wir haben natürlich, das ist ein MOH-Krankenhaus, an dem ich gearbeitet habe, an Ministry of Health. Die waren zum Anfang ein bisschen, ich sag mal, vorsichtig, weil sie vorher noch nie mit einer NGO zusammengearbeitet haben und sie natürlich nicht so genau wussten, was sind das für Menschen, was wollen die uns wirklich helfen? Da muss man zum Anfang auch ganz viel Vertrauen aufbauen und auch wirklich fragen, wo braucht ihr Hilfe, wo braucht ihr Unterstützung? Wir sind hier für euch und nicht für uns. Ja? Und das hat sich gut etabliert und das haben die auch gut verstanden und super, super angenommen und waren sehr, 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 sehr dankbar, dass wir da waren.
Zum Schluss vielleicht, ich stelle mir vor, das waren 3 sehr eindrückliche Wochen für Sie dort, vielleicht auch ein Stück beunruhigend. Wie ist das? Können Sie sich wieder einen Einsatz in Gaza vorstellen? Planen Sie sowas oder wie schauen Sie jetzt weiter in die Zukunft?
Ja, das fragen immer alle und ich sage immer, das ändert sich so jede Woche. Also manchmal kann ich es mir sehr gut vorstellen. Gleich als ich zurückkam, hatte ich das Gefühl, ich muss da sofort wieder hin. Das ist ja meine Aufgabe, da ist noch nicht erledigt. Dann wiederum sage ich, naja, es muss ja nicht ich sein. Es ist Hauptsache, es ist jemand da, der hilft. Ja, also es können ja auch andere Leute diesen Job machen. Und außerdem gibt es halt noch so viele andere Krisengebiete und Herde auf der Welt, wo Hilfe auch notwendig ist. Also ich habe mich noch nicht entschieden.
Gibt es denn dort eine Nachfolgerin, die Sie dann eingearbeitet haben, gewissermaßen, der Sie Ihre Arbeit übergeben haben?
Genau, das habe ich, genau, zum Glück. Das hilft einem selber auch sehr, zu wissen, da ist jetzt jemand, der das übernehmen kann, ja.
Frau Betzold, ganz herzlichen Dank, dass Sie Ihre Eindrücke mit uns geteilt haben.
Sehr gerne.
Genau hinzuschauen, wie die Bundesregierung mit unseren Steuergeldern umgeht und den Verantwortlichen im Zweifel auch mal auf die Finger zu klopfen. Genau das soll der Bundesrechnungshof leisten. Er prüft, er berät und er berichtet auch regelmäßig. Und jetzt hat der Rechnungshof ein zentrales Projekt der Ampel genauer unter die Lupe genommen, den Fortgang nämlich der Energiewende. Das Urteil ungenügend, Tenor, die Ampel ist drauf und dran, die Sache in den Sand zu setzen. Bei der Energiewende nicht auf Kurs. Aus Washington ruft Energiewendeminister Robert Habeck herüber. Mit der Wirklichkeit hat dieses Urteil nichts zu tun. Hat er also recht oder hat der Rechnungshof recht? Ich bin froh, dass mein Kollege Georg Ehring aus unserer Redaktion Umwelt und Verbraucher jetzt im Studio ist, damit wir das ein bisschen sortieren können. Georg, grüß dich.
Ja, guten Tag, Jasper.
Das war ja eine ziemliche Breitseite vom Rechnungshof, hat ja für einige Reaktionen gesorgt. An welchen Punkten machen denn die Leute vom Rechnungshof jetzt fest, dass die Ampel da vom Kurs abgekommen ist?
Na, die Formulierung müsste vielleicht eher sein, die Ampel ist noch nicht auf Kurs. Man hat ja bei der Amtsübernahme versprochen, die Energiewende sehr stark zu beschleunigen, auf 80% erneuerbare Energien bei der Stromversorgung zu gehen, hat dafür eine ganze Reihe von Maßnahmen gemacht. Und die Kritik des Rechnungshofs läuft darauf hinaus, dass diese ganzen Maßnahmen noch nicht ausreichen. Dass man zum Beispiel verschiedene Szenarien hat bei der Energiesicherheit und im besten Falle klappt das alles und der beste Fall sei aber nicht realistisch, dass man Vorhaben hat, die Solarenergie auszubauen, die Windenergie auszubauen und bei der Windenergie geht das alles noch viel zu langsam. Das heißt, es gibt zwischen Zielerreichung und dem, was bisher beschlossen und auf den Weg gebracht ist, nach Ansicht des Bundesrechnungshofs noch ganz erhebliche Lücken und da legen sie halt den Finger drauf. Mhm.
Bleiben wir bei diesem Punkt, es gibt ja verschiedene, bleiben wir bei dem. Also der Ausbau verläuft zu schleppend. Ein Stichwort Windenergie, ein anderes Stichwort die Reservekapazitäten, die eingeplant sind. Wie richtig liegt da der Rechnungshof, dass wir da noch nicht da sind, wo wir sein sollten?
Ja, bei der Windenergie hat der Rechnungshof offensichtlich recht. Das geht noch nicht schnell genug. Bundeskanzler Olaf Scholz hat ja mal irgendwann das auf die Formel gebracht. 5 Windräder pro Tag müssten wir installieren. Das ist eine ganze Menge und man ist so bei 1 bis 2 Windrädern. Da sagt die Bundesregierung, das geht alles ein bisschen langsamer. Wir haben Verfahren vereinfacht. Wir haben die Bürokratie erleichtert. Wir haben der Windkraft und den Erneuerbaren überhaupt gesetzlichen Vorrang verschafft, dass das alles leichter geht. Aber dann müssen Pläne eingereicht werden, dann müssen sich Investoren finden, die müssen Flächen finden. Das gehe alles nicht so schnell. Das bedeutet natürlich, dass es in den nächsten Jahren noch schneller gehen muss, um die Ziele zu erreichen. Und da sagt die Bundesregierung, ja, wir können das schaffen. Und der Rechnungshof ist da skeptischer. Ich fürchte, das kann man nur in der Rückschau beurteilen. Es gibt übrigens einen anderen Bereich, wo die Kritik nicht vorhanden ist. Das ist der Bereich Solarenergie, das ist ja die zweite Säule, da geht es derzeit etwas schneller als vorhergesagt und als geplant. Das kann das aber nur zum Teil ausgleichen, weil die Sonnenenergie eben überwiegend im Sommer zur Verfügung steht und im Winter nur in geringem Umfang.
Also wenn ich es jetzt richtig verstehe und vielleicht nochmal am Beispiel von Windkraftanlagen mir selber veranschaulichen will. Also du hast gesagt, 5 Windkraftanlagen am Tag müssten installiert werden. Das schaffen wir im Moment nicht. Wir schaffen was? 1, 2 am Tag, also das heißt, nächstes Jahr ist sozusagen die Zielmarke noch viel größer. Dann sagt der Energiewendeminister, dann sagt der Wirtschaftsminister Robert Habeck, gut, wir haben alle Voraussetzungen dafür geschaffen, dass das auch klappt und da Tempo reinkommt. Ist das denn eine Einschätzung, von der du sagst, kann man dann am Ende immer erst im Rückblick beurteilen, aber die Grundlagen sind gelegt, dass es jetzt immer mehr Tempo aufnehmen kann?
Ja, Grundlagen sind gelegt, dass es Tempo aufnehmen kann, das würde ich schon sagen. Ob es genug Tempo aufnimmt, das hängt ja dann auch zum Beispiel vom politischen Willen in den Ländern ab. In den Südländern Bayern und Baden-Württemberg geht es ja relativ langsam voran. Die sind ja sehr unterschiedlich regiert. Die Grünen in Baden-Württemberg und die CSU in Bayern, die haben beide Schwierigkeiten. Die Bayern vielleicht noch die größeren Schwierigkeiten. Aber es fällt eben auf, dass auch Sachsen wenig Windräder aufstellt und da ist teilweise politischer Wille und politische Fähigkeit und Rücksichtnahme auf Stimmungen und Befindlichkeiten ein bremsender Faktor, den man mit gesetzlichen Erleichterungen vielleicht auch nicht unbedingt gepackt kriegt.
Okay, wir merken uns, da kann man den schwarzen Peter jetzt nicht so umstandslos einfach dem Robert Habeck hinschieben und der Bundesregierung insgesamt.
Ja, vor allem, man kann nicht sagen, die Union kritisiert das, die würde es besser machen. Die Union ist die Partei, die in vorherigen Jahren das absolut abgebremst hat und die jetzt sagt, es muss aber alles schneller und besser gehen und auch in den unionsgeführten Ländern geht es zum Teil nicht schneller und besser.
Ein anderer Punkt zum Stichwort Tempo noch. Da geht es ja auch jetzt in der Kritik um diese Reservekapazitäten, die wir brauchen für diese Brückenzeit, bis die Erneuerbaren dann alles alleine schaffen können. Da gibt es dieses Argument, es sei viel zu wenig geplant und auch das würde nicht so schnell gehen, wie es eigentlich sein müsste. Ist da was dran?
Da gibt es einfach unterschiedliche Einschätzungen, wie viel gebraucht wird. Die Bundesregierung ist da mit relativ geringen Mengen an Kraftwerken verglichen mit anderen Fachleuten. Die Frage ist dann, wenn genügend Leitungen ausgebaut werden, damit der Strom von A nach B transportiert werden kann, dann brauchen wir relativ wenig solcher Kraftwerke. Wenn genügend Windräder aufgestellt werden, brauchen wir auch relativ wenig solcher Kraftwerke, aber von allem zu wenig. Das wird sicherlich nicht gehen. Das bemängelt dann auch der Bundesrechnungshof.
Und er bemängelt ja noch was anderes, das ist dann nicht das Stichwort Tempo, sondern dann ist das Stichwort Kosten. Er sagt, eigentlich schlummern da noch versteckte Kosten in dieser ganzen Energiewende, die Bundesregierung versucht so ein bisschen zu verstecken. Eine Zahl wird genannt, 460 Milliarden Euro bis 2045 seien nötig für den Ausbau der Stromnetze. Der Rechnungshof sagt, kann man jetzt schon sagen, das macht die Strompreise teuer, die ohnehin jetzt schon oben sind. Und das müsst ihr besser managen.
Ja, das ist eine Menge Geld. Das verteilt sich allerdings auch auf 20 Jahre. Das heißt pro Jahr so ungefähr gut 20 Milliarden Euro. Das ist immer noch ziemlich viel. Ich habe vorhin ein Interview geführt mit Professor Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Die sagt, dem stehen aber auch Einsparungen gegenüber. Erneuerbare Energien, wenn sie mal installiert sind, produzieren den Strom praktisch für umsonst. Das hilft sparen. Das heißt, ja, es werden eine Menge Investitionen nötig. Wenn man das Energiesystem anders umbauen oder ausbauen würde, wären auch große Investitionen nötig. Und es gibt Faktoren, die das Ganze verbilligen und Faktoren, die das Ganze verteuern. Man soll nicht einfach nur auf die Kosten gucken, sondern auch auf das, was damit geleistet wird.
Also sie relativiert diese Kritik ein bisschen in ihrem Gewicht sozusagen.
Ja, ein Stromnetz ist einfach teuer und überhaupt die Stromversorgung hat teurere und billigere Seiten. Und bei den Erneuerbaren, auf die wir uns jetzt umstellen, ist eben die Stromerzeugung hinterher praktisch kostenlos. Aber die Verteilung, die Regulierung, der Netzausbau, das sind die Sachen, die dann doch zu Buche schlagen.
Wenn ich diese Einlassung vom Rechnungshof richtig verstanden habe, dann ist ja eine mögliche Schlussfolgerung auch, weil da vieles noch nicht so rund läuft, wie es müsste, gerät in Gefahr, was sich die Bundesregierung eigentlich vorgenommen hat, nämlich aus der Kohle endgültig und idealerweise, wie es immer heißt, bis 2030 auszusteigen. Gibt es dafür Anhaltspunkte oder ist das überzogen?
Das Wort idealerweise sagt das schon. Das heißt, sie hoffen, dass sie es hinkriegen. Und wenn man dann sagt, das idealerweise ist in Gefahr, das ist ein bisschen eine seltsame Formulierung. Denn idealerweise heißt, man hat die Hoffnung, dass es klappt. Man weiß aber noch nicht, dass es klappt. Natürlich, dann ist es noch in Gefahr. Und das sehe ich auch so. Es ist nicht klar, dass man das bis 2030 tatsächlich schafft. Es gibt wirtschaftlich starke Anreize, das zu versuchen, weil durch den Emissionshandel, durch die enormen CO2-Emissionen der Braunkohle gerade wird die Braunkohle sehr, sehr teuer, dass sie im Prinzip auch aus dem Markt gedrängt wird. Aber ob es bis 2030 reicht, das kann man noch nicht sagen. Es kann sein auch, dass man dann die Braunkohlekraftwerke oder einzelne Kraftwerke noch in Reserve halten muss. Da wird sicherlich noch einiges drum gerangelt werden, was da nötig ist und wie schnell man aussteigt. Aber dass wir diese Kraftwerke haben, ist für mich ein Grund zu sagen, die Versorgungssicherheit, wenn man die in Gefahr sieht, das sehe ich nicht so. Einfach aus dem Grunde, man wird die alten Kraftwerke erst dann abschalten, wenn man sie wirklich nicht mehr braucht.
Also große Gefahren jetzt für den Wirtschaftsstandort siehst du in diesem Punkt nicht. Schon eher in dem Punkt, dass wir dauerhaft einigermaßen günstige Preise irgendwie, dass da noch ein Fragezeichen
drauf. Die Kosten sind zu hoch, wobei jetzt die Industriestrompreise auch deutlich gesunken sind. Aber die Versorgungssicherheit, die sehe ich nicht in Gefahr, weil dazu muss man die Kraftwerke einfach weiterlaufen lassen, wenn es nötig ist.
Wenn du es jetzt kommentieren müsstest im Deutschlandfunk heute Abend. Du hast das Ziel genannt, 80% Ökostrom bis 2030. Wir wissen jetzt, der Rechnungshof glaubt, da sind wir noch nicht auf Kurs. Der Wirtschaftsminister sagt, ist für mich völlig unverständlich, wie man zu diesem Urteil kommen kann. Wie würdest du es denn im Kommentar bewerten? Wer hat jetzt recht?
Ich würde sagen, nachsteuern und nachbessern ist nötig. Die Kritik ist sehr, sehr hart und sehr, sehr fokussiert. Wir sind nicht auf Kurs, aber wir können noch auf Kurs kommen.
Und das war der Tag für diesen 8. März 2024. Das Team der Ausgabe heute, Tom Funke und Jasper Barenberg. Danke fürs Hören und tschüss.